Hallo, hier spricht deine Stimme aus der Vergangenheit, als noch Kassetten verliehen wurden. Der Kumpel mit zwei Videorekordern, der beste Freund war. Die Parkbank war unser Facebook. Kleine Zettelchen waren unser WhatsApp. Quelle und Leckermann waren unser Amazon. Liebeskummer, Kellerparty, Urlaub mit Mama, komische Haare. Erinnerst du dich? Vermisst du es? Komm zurück zu mir. Zurück in die Vergangenheit. Verena, Mike und Marco laden dich ein nach Nimmerland. Herzlich willkommen bei den Annie Brainy X.
Hallo zusammen zur Ausgabe 2.5, müsste man sagen, der Annie Brainiacs. Und heute ist einiges anders als bei den Ausgaben zuvor, also bei den beiden Ausgaben zuvor. Denn ich sitze alleine hier. Das heißt aber nicht, dass mich die anderen jetzt verlassen hätten auf immer und ewig. Der Grund dafür ist denkbar einfach. Wir haben uns gestern getroffen, auch schon letzte Woche, um über die kommende Ausgabe zu sprechen, die denn da heißt Schulzeit. Anekdoten aus der Schulzeit. Und ja, wir haben aus verschiedensten Gründen das Ganze jetzt auf März verlegen müssen, weil es einfach in einigen privaten als auch beruflichen Situationen sich nicht anders hätte vereinbaren lassen. Mein Gott, wir hatten vieles auf dem Schirm und einiges kam dann noch dazu und somit wurden unsere Pläne leider durchkreuzt, sodass wir uns gestern zwar kurz getroffen haben, aber die Umstände einfach nicht gegeben waren, um uns gemütlich hinzusetzen und zu sagen, okay, was hat denn jeder jetzt in seinem Erinnerungsprotokoll noch rauskramen können für die Schulanekdotenfolge? Soll aber nicht heißen, dass der Februar jetzt völlig ohne Folge auskommt. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass auf jeden Fall ich, vielleicht die anderen beiden auch noch, sagen wir mal eine Art Nachlese machen, wie man das ja bei Radio Nuklear kennt. Dafür Patreon-Kunden, beziehungsweise Patreon-Mitglieder, Sponsoren, also die halt was spenden, die bekommen ja exklusives Material. Soweit sind wir noch lange nicht. Also legen wir das ganz hochoffiziell und auch natürlich weiterhin kostenlos in den Hauptpodcast. Und darum gibt es jetzt diese Folge 2,5. Und 2,5 bedeutet ja, 2 war ja das Thema Disney, Meisterwerke. Wir bleiben also irgendwo auch beim Thema Disney. Jetzt aber speziell ein bisschen mehr auf Pixar. Aber nicht auf die Pixar-Filme im Einzelnen. Daher, ja, das würde einfach den Rahmen sprengen und wenn da jemand einen Monolog hält, ist das relativ langweilig. Aber es gibt ja die sagenumwobene Pixar-Theorie, die besagt, dass alle Filme aus dem Hause Pixar in ein und demselben Universum stattfinden und einer eigenen Timeline folgen. Hat man schon öfter gehört. Es gibt natürlich die ganz klassischen Anhaltspunkte, wie beispielsweise diesen Ball mit dem roten Stern, der in jedem Pixar-Film vorkommt, teilweise auch noch angedeutet als, ich glaube, bei oben war es ein Pin, irgendwie so ein Anstecker an der Jacke des Jungen. Aber dieses Symbol, dieser rote Stern, kommt in allen Filmen vor, genauso wie der Pizza-Truck, der Lieferwagen, der scheinbar der einzige Pizza-Lieferservice im ganzen Universum ist. Der kommt auch in jedem Film vor, wirklich in jedem, selbst in Merida, der im 14. Jahrhundert spielt. Und da können wir auch gleich einsteigen. Denn, wie gesagt, die folgen einer eigenen Timeline. Diese Timeline beginnt nicht in der Reihenfolge, wie die Pixar-Filme erschienen sind, sondern chronologisch gesehen wäre der erste Film tatsächlich Merida. Was Sinn ergibt, weil 14. Jahrhundert und thematisch haben wir vielleicht jetzt aktuell den Wie hieß der? Arno und Spot im Kino, der ja irgendwie steinzeitmäßig unterwegs ist. Am Ende dieser Theorie werdet ihr aber feststellen, vielleicht, also ich habe den Film noch nicht gesehen, das ist mein Manko, aber vielleicht kann man den auch an einer ganz anderen Stelle einfügen. Und der letzte Film in dieser Pixar-Timeline, zumindest laut Theorie, ist nicht Wall-E, wie vielleicht viele vermuten werden, weil da einfach die Erde zerstört ist, sondern Monster AG. Wall-E findet früher statt. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz darauf ein, also wirklich verhältnismäßig kurz dafür, was man alles sagen könnte. Zwar basiert das Ganze auf der Theorie von John Negroni, der sich die Arbeit gemacht hat, und die ganzen Pixar-Filme zu analysieren, hat auf einem hat auch einen eigenen Blog-Eintrag dazu verfasst. Und ich habe noch ein bisschen rumrecherchiert, habe hier und da noch ein paar Fakten gefunden, die er vielleicht übersehen oder bewusst weggelassen hat. Und ja, wir fangen einfach mal jetzt bei Merida an. Ganz wichtig noch im Vorfeld bei diesen ganzen Dingen wie dem roten Gummiball oder dem Liefertruck oder hin und wieder auch Grape Soda kommt immer wieder mal vor, gibt es auch die Firma B&Large. B&Large, kurz B&L, spielt eine sehr wichtige Rolle. Wenn der ein oder andere überlegt, Moment, B und N habe ich schon mal irgendwo gelesen, das ist laut dieser Theorie die Firma, die eigentlich den kompletten Weltmarkt an allen Produkten irgendwann übernimmt. Fängt an bei Toy Story, die Batterien von Buzz Lightyear sind ja schon von B&Large. Höhepunkt ist dann bei Wall-E, als man das große Firmengelände sieht mit den vergotteten Schildern von B&Large. Diese Firma wird am Ende dafür verantwortlich gemacht, dass die Erde quasi zerstört wird und trägt dadurch auch extrem zum Handlungsverlauf bei. Kommen wir also zum Punkt. Aktuell habe ich, wie gesagt, Arno und Spot noch nicht gesehen, aber ich habe noch 15 weitere Filme zur Verfügung. Und ja, das Ganze startet, wie gesagt, im 14. oder 15. Jahrhundert in den schottischen Highlands. Und zwar bei Merida. Die zeigt uns eine Welt voller Magie und Tieren mit menschlichen Charakterzügen. Wir erinnern uns, die Mutter wird in einen Bären verwandelt, auch die Brüder. Und auch diverse Gegenstände machen sich selbstständig. Wer den Film nicht gesehen hat, da kommt eine Hexe darin vor, die auch eine wichtige Rolle für die Theorie noch spielt. Da kommt eine Hexe darin vor, die, kleine Anspielung vielleicht an den Zauberlehrling aus Phantasia, einen Besen hat, der die Wohnung selber reinigt. So lange, bis Merida sie darauf anspricht, weil dann hört er sofort auf, weil die Hexe will nicht, dass das Ganze zu offensichtlich ist. Gut, Tiere und Gegenstände bekommen seit Merida diese menschlichen Eigenschaften. Gut, wie das bei einem Kapitel 1 so ist, da muss schnell klargemacht werden, was uns zu erwarten hat in diesem langen Film-Epos, der definitiv länger wird als das Marvel Cinematic Universe, denn es sind ja jetzt schon 15 Filme und die umfassen einen weitaus größeren Zeitraum. Und ich denke mal, wenn nichts mehr vor Merida kommt, ist das unser Kapitel 1. Die Story sorgt dafür, dass Tiere und Gegenstände, wie gesagt, menschliches Verhalten an den Tag legen. Und ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr den Film gesehen habt, erinnert euch, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, wichtig für die Merida-Story ist die Hexe, und sie erscheint bzw. verschwindet hinter einer hölzernen Türe. Und die Sache mit diesen Türen, die kennen wir ja schon aus Monster AG. Dazu kommen wir am Ende. Auch ändert sie die Räumlichkeiten eines Hauses, indem sie die Türe schließt und dann dieselbe nochmal öffnet und sich ein anderer Raum dahinter befindet. Diese belebende Magie, mit der die Hexe arbeitet, überlebt laut der Theorie in der freien Natur und wird Teil der Tiere und Objekte, zumindest einem Teil davon. Wenn wir mal einen Blick auf die Fauna werfen, so fangen Ratten an, irgendwann im Verlauf 5-Sterne-Menüs zu kochen, und Meeresbewohner organisieren sich, um einen jungen Fisch zu retten. Und auch hier greift die Theorie. Kennt ihr noch Skinner aus Ratatouille? Das ist dieser Bösewicht, der am Ende, Bösewicht in Anführungsstrichen, der Angst hat, dass dieser junge Koch kommt und ihm das Erbe vor der Nase wegschnappt. Bevor es an eben Skinner überschrieben worden wäre, kommt jetzt plötzlich ein Nachfolger des verstorbenen Kochs. Und die Theorie besagt, oder manche glauben das, dass es sich dabei um Charles Manns handelt. Manns ist der Typ, der bei dem Film Oben dafür sorgt, dass Tiere miteinander mit den Menschen kommunizieren können. Durch die Halsbänder, wo die Gedanken in Worte gefasst werden und durch irgendwelche Lautsprecher akustisch gemacht werden. Gut. Ein ziemlich großes Potenzial, könnte man sagen, was er da dem kleinen Universum schenkt. Wichtig. So, werfen wir jetzt einen Blick auf die Gegenstände. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Toy Story und Ähnliches. Aber auch, dass sie eine eigene Intelligenz haben, zeigt schon der Film Die Unglaublichen. Hier ist es eine Maschine, die sich gegen die Menschheit richtet. Gut, warum? Können wir jetzt nur spekulieren, dass Tiere sauer auf Menschen sein dürfen, wissen wir. Wir experimentieren mit ihnen, lassen sie für billige Burger leiden und so weiter und so fort. Und dieser Gegenstand, dieser Roboter in Die Unglaublichen neigt ja auch dazu. Ich will jetzt nicht zu sehr in die ganzen Filmdetails reingehen. Fakt ist aber, dass irgendwann die Menschheit ihr Universum bzw. ihren Planeten zerstört. Da werden wir dann bei Wall-E angelangt. Darum flüchten ja auch die Menschen mit einem Raumschiff von der Erde, solange bis sie wieder bewohnbar ist. Das versucht ja der Bordcomputer also innerhalb dieses Raumschiffes in Wall-E dann auch zu verhindern. Ja, der Pixar-Universumstheorie nach könnte das verschiedene Gründe haben. Ich komme ein bisschen ins Stottern, weil ich habe relativ wenig vorbereitet, beziehungsweise ich habe die ganzen Filme ja gesehen. Aber das jetzt in Worte zu fassen, so dass es nicht so kompliziert wird, ich bitte um Verzeihung, wenn das jetzt irgendwie stümperhaft rüberkommt. Aber es ist ja, wie gesagt, auch nur eine Nachlese und ich sitze hier ganz alleine an meinem großen Tisch. Gut, im Verlauf dieser Theorie kehren die Menschen dann tatsächlich auf die Erde zurück. Die Frage, die dann noch offen ist, haben sich neue Lebensarten entwickelt, nämlich die Monster, die wir aus Monster AG kennen, oder sind diese Menschen, die zurückgekommen sind, auf dem ja, ohnehin verseuchten Planeten irgendwie durch Strahlungen oder Ähnliches, ich glaube nicht, dass sich Pixar jemals dazu äußern würde, haben die einfach Monster gezeugt. Also Lebewesen, die nicht mehr so aussehen wie wir Menschen, sondern wie man sie dann irgendwann im Laufe der Evolution aus Monster AG kennt. Okay, warum ist Monster AG das Ende? In Monster AG gibt es einen kleinen Hinweis darauf, dass diese Monster nicht in einem Paralleluniversum zeitgleich mit der Erde existieren, sondern dass die durch ihre Türen eben nicht in ein anderes Universum, nämlich auf die Erde kommen, sondern in die Vergangenheit reisen. Solange die Tür aktiv ist, können sie wieder in ihre normale Zeit zurückkehren. Diesen Hinweis gibt es bei der Verfolgungsjagd, als Scully, das haarige Monster, zusammen mit dem Kind Boo, das sie alle Boo nennen, auf der Flucht vor dem bösen Randall ist. Und da laufen sie ja durch verschiedene Türen und kommen irgendwo immer raus. Und unter anderem kommt Randall in einem Wohnwagen raus. Dieser Wohnwagen, wer sich daran erinnert, den sieht man nur von außen. Man sieht nur die Silhouette innen und hört dann in so einem leicht holländischen Akzent: Mutter, Mutter, guck, da ist wieder so eine Riesenratte. Klang jetzt eher nach Switchaditch. Egal. Und dann kommt eben die Mutter und verprügelt Randall mit einem Besen, woraufhin er wieder durch diese Tür flüchtet, durch die er gekommen war und wieder in seiner Monsterwelt ist. Dass das Ganze ein Zeitportal ist, laut dieser Theorie, da ja die Monster später entstanden als die Menschen, zeigt auch ein Hinweis, und ich müsste jetzt lügen, ich bin mir relativ sicher, es war in Wall-E. Da sieht man nämlich genau diesen Wohnwagen mit dem exakt gleichen Truck daneben, aus exakt dem gleichen Blickwinkel, allerdings völlig verrottet, weil schon lange verlassen. Das heißt, die Szene, in der Randall reinsteigt, fand definitiv vor Wall-E statt, weil da zu dem Zeitpunkt, als Randall kam, war ja noch alles intakt. Es war ja gepflegt, da hat eine Familie drin gelebt. Dann kam Wall-E, das Ding war verrottet, weil keine Menschen mehr in der Umgebung waren. Alles ist verrostet, Pflanzen sind überall rausgewachsen. Ganz normal nachvollziehbar, postapokalyptisch. Gut. Springen wir nochmal kurz zu Merida. Die Hexe, die hat aus Holz tatsächlich auch diesen Pizzatruck geschnitzt, den sie aber nur deswegen nachschnitzen konnte, weil sie ihn schon mal gesehen hat. Sie muss also aus einer Zeit kommen, in der sie Autos kennt. Oder sie kann unglaublich weit in die Zukunft sehen. Eine andere Szene zeigt aber, für einen Sekundenbruchteil sieht man den kompletten Raum, als er mit Holzgegenständen voll war. Sie stellt ja Holzkunststücke her. Sieht man ein, ich sag mal, Brett, sieht ein bisschen aus wie ein Surfbrett. Aber da ist eine Figur, so in diesem leicht, wie diese Tribal-Tattoos ähnlichem Stil, ist eine Figur drauf abgebildet, eingebrannt in das Holz. Und die stellt relativ eindeutig Scully dar. Scully aus Monster AG. Das heißt, entweder kann sie verdammt weit in die Zukunft gucken oder sie war in dieser Zeit. Und genau hier schließt sich der Kreis der Pixar-Theorie, dass diese Hexe im 14., 15. Jahrhundert aus dem Film Merida niemand Geringeres ist als das kleine Mädchen Boo aus Monster AG. Sie hat die Fähigkeiten, sich vermutlich auch irgendwo angelernt, weil sie ja als Kleinkind gesehen hat, dass es funktioniert und dass es möglich ist, durch Türen zu gehen, die sie in eine andere Zeit bringen. Vermutlich ist sie dadurch immer weiter in die Vergangenheit gereist, um letzten Endes im 14., 15. Jahrhundert zu landen. Das Problem bei diesen Türen ist, man kann damit nicht in die Zukunft reisen. Oder, wenn sie nicht aktiv gehalten wird, nicht mehr in sein Universum zurückkehren. Und genau das stützt die komplette Theorie. Und ja, das ist eigentlich der Masterplan, die Grundstory. Diese Hexe ist das kleine Mädchen Boo. Sie hat sowohl in ihrem Teenageralter dann später vermutlich bewusst diesen Pizza-Lieferwagen vermutlich auch selbst irgendwie mal angerufen. Also sie kennt dieses Fahrzeug, darum schnitzt sie es auch im 14. Jahrhundert nach. Sie kennt rote Gummibälle und ähnliches. Gut, die können wir jetzt mal außen vor lassen. Aber sie kennt Scully. Den hat sie ja in dieses Holzbrett eingebrannt. Das ist quasi ihr Steckbrief. Denn sie reist in die Vergangenheit oder in andere Dimensionen durch ihre Türen, weil sie als Kind diesen einen Freund gefunden hat, diesen nichtmenschlichen, freundlichen, haarigen Kumpel, der so auf sie aufgepasst hat und der sich einfach in ihr Gedächtnis geprägt hat und auch sämtliche Entwicklungsstufen übersprungen hat und fest in ihrem Gedanken ist, dieses Wesen existiert. Und Boo macht sich auf die Suche nach eben Scully und reist dadurch von Zeit zu Zeit, bis sie irgendwann in der Vergangenheit zurücklandet, bei dem Film Merida, auf der ständigen Suche nach ihrem alten Freund Katze. Ob sie ihn irgendwann findet, wissen wir nicht. Aber das besagt die Theorie, darum geht es tatsächlich. Und alles, was dazwischen stattfindet, sind Geschichten und Erlebnisse und besondere Vorfälle, die die ganze Entwicklung bis zu diesem Punkt hin untermalen, umschreiben oder eben einen Beitrag leisten, um die Grundstory irgendwo weiterzubringen. Grundsätzlich eine etwas traurige Geschichte, wenn man bedenkt, dass, wie alt wird die Hexe sein, 80, 90, dass dieses Kind über 80, 90 Jahre versucht, dieser Erinnerung nachzueilen und sie wohl nie findet. Aber passt ja am Ende auch zu Pixar, die ja irgendwo immer ein quasi Happy End haben, das aber tatsächlich eher traurig meistens ist. Wenn man jetzt an nur mal Toy Story 3 denkt, zwar setzt sich Andy am Schluss nochmal, nachdem er die Spielsachen weitergeschenkt hat, hin, zusammen mit dem Kind, an das er sie schenkt, und spielt noch einmal mit Woody und Buzz Lightyear und den ganzen anderen Spielsachen. Aber letzten Endes ist der traurige Nachgeschmack, die Spielzeuge haben vielleicht ein neues Zuhause. Aber diese innige Bindung, auf der ja alle drei Teile irgendwie basieren, nämlich die zu Andy, die ist definitiv vorbei. Er spielt ein letztes Mal mit ihnen. Das ist eine riesige Abschiedsszene, die in ein Happy End eingepackt ist. Grundsätzlich aber traurig, denn irgendwann, nachdem der Film aus war, wird Andy aufstehen, wird in sein Auto einsteigen und wird nie wieder zu diesen Spielsachen zurückkehren. Und die Spielsachen werden nie wieder ihren einstigen und wahrscheinlich wahnechten Freund Andy sehen, bis sie irgendwann vermutlich tatsächlich im Müll landen, weil sie einfach, naja, über mehrere Generationen das Ganze nicht überleben werden. Das ist relativ typisch für Pixar, solche Schlussstories zu liefern. Manchmal mit einem Schmunzeln, wie bei Findet Nemo, dass zwar die Tiere aus dem Aquarium abhauen, aber dann eben in den Plastiktüten gefangen oben rumschwimmen und nicht wissen, wie sie rauskommen. Aber das ist gar nicht so untypisch für Pixar, eben hier, sagen wir, die Tränendrüse nicht auszulösen, weil es gut verpackt ist, aber doch eben diesen bitteren Nachgeschmack, hey, so happy ist dieses Ende gar nicht. Und genau das ist der Masterplan, der laut der Theorie hinter allen Pixar-Filmen steckt. Nämlich, die Anspielungen auf die einzelnen Filme sind nicht zufällig. Das ist eben irgendwie ein Konstrukt, das sich logisch ergibt, wenn man denn will und wenn man dieser Theorie Glauben schenken mag. Ich bin mal gespannt, wenn ich Anno und Spot mir mal ansehe, wo der einzureihen ist. Ob der tatsächlich auch postapokalyptisch ist, da ja die Dinosaurier sprechen, also ist das irgendwo naheliegend, oder ob der tatsächlich noch vor Mirida eingeteilt oder eingegliedert werden muss und diese Tiere damals schon Fähigkeiten hatten. Bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall wieder zu dritt. Und ganz wichtig, die Schulanekdotenfolge, die wir demnächst für März aufzeichnen. Und wir planen ja auch eine weitere Märzfolge, eben um diesen kleinen Fauxpas hier mit diesen 20 Minuten, die ich jetzt hier laber, auszugleichen. Da dürft ihr, wenn ihr eine Story habt, wenn ihr euch an irgendwas aus der Schulzeit erinnert, ich habe bereits die erste Mail bekommen. Ich habe ja auf Twitter gesagt, wer irgendwie was Witziges oder was Erzählenswertes zu berichten hat, was irgendwie aus der Schulzeit, aus seiner persönlichen Schulzeit entsprang und als Anekdote untergebracht werden kann, schnappt euch ein Handy, schnappt euch euer Smartphone oder irgendein Aufnahmegerät. Ihr braucht jetzt keine teuren Mikros, das ist jetzt völlig egal, die haben wir ja schließlich auch nicht. Außer ihr habt die Möglichkeiten, dann bitte nehmt was auf, 2, 3, 4 Minuten, so um den Dreh, und schickt sie einfach per E-Mail, entweder die Datei selbst oder, wenn sie zu groß ist, per WeTransfer oder Dropbox, es gibt ja genug Möglichkeiten, an info@anybrainiacs.de, dann landet das Ganze bei mir und dann können wir das auch einbauen. Ihr habt locker bis 29. Februar mindestens. Ich sage jetzt mal 3., 4. März, vorher werden wir gar nicht zum Aufzeichnen kommen. Also bis dahin, wenn ihr Bock habt, habt ihr locker Zeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Ähnliches habt, twittert mich an. AnyBrainiacs sind auf Twitter vertreten, zwar auch auf Facebook, wird aber relativ wenig benutzt. Und hier und da mal auf Instagram posten wir was, tatsächlich nur damit der Name AnyBrainiacs-Podcast belegt ist und nicht von irgendjemandem geklaut werden kann, der sich irgendwo in, keine Ahnung, Timbuktu denkt, hey, ich habe eine tolle Idee für, keine Ahnung, für mein Unternehmen. Ich nenne es AnyBrainiacs. Und meldet er sich irgendwo an, ist der Name natürlich belegt. Darum habe ich versucht, auf relativ vielen Ebenen den Namen schon mal abzudecken und für uns zu sichern. So, wie gesagt, wenn ihr was Geiles zu berichten habt, her damit. Es wird niemand ausgelacht und niemand fertig gemacht. Je witziger oder je interessanter oder vielleicht auch je ernster die Story, es muss ja nicht immer alles lustig sein, umso besser. Also schüttet ruhig euer Herz aus oder erzählt einfach einen Vorfall, den ihr wahrscheinlich in 50 Jahren noch am Familienessenstisch erzählen werdet. Haut es her, wir freuen uns tierisch darüber und wir entschuldigen uns, beziehungsweise ich im Namen der anderen beiden auch, dass es für Februar jetzt nur zu dieser Kurzfolge gereicht hat. Aber wie das Leben oft so spielt, spielt das, wie hat, ich glaube es war John Lennon, der hat gesagt, das Leben passiert, wenn man anfängt, Pläne zu machen. Und so war es bei uns. Bei uns ist einiges passiert, im privaten und auch beruflichen Bereich tut sich gerade einiges. Und da ist es schwer, alle drei zusammenzubringen. Auch was den Wohnort betrifft, hat sich da bei Mike ja was geändert, was jetzt kein allzu großes Problem darstellt, aber es sind halt lauter Kleinigkeiten, die sich gehäuft haben. Irgendwo menschlich, denke ich mal, dass so viel auf einmal zusammenkommt, eher ungewöhnlich. Darum unsere Bitte, seht es uns nach und Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das geht relativ einfach auf iTunes, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Dann bringt uns das schon einiges weiter. Und behaltet auch im Hinterkopf, ich sitze hier ganz alleine und bin eigentlich nicht gewohnt, einen Monolog in ein Handy reinzuhalten. Gut, ansonsten hoffe ich, die Pixar-Theorie ist einigermaßen sinnvoll rübergekommen. Ich hätte noch mehr ins Detail gehen können, aber ich bin ja jetzt schon bei 25 Minuten. Wer will sich das antun? Also, ich wünsche euch was. Vielen Dank und wir hören uns, wenn denn alles so läuft, wie wir es planen, im März doppelt. Bis dahin wünsche ich euch eine geile Zeit. Tschüss.